angedacht.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, zu einer neuen Folge von Filmgedacht.
Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Antje, weißt du, was ich mir gestern angeschaut habe?
Nein, erzähl's mir.
Ich habe mir The Music Critic angeschaut, eine Kreuzung aus Klassikkonzert und Comedy-Programm. John Malkovich spielt einen grantigen Kritiker und der verliest reale Kritiken über klassische Musikstücke. Also das Orchester spielt Stücke von Mozart, Beethoven, Chopin und die Leute, die halt dieses Programm erstellt haben, The Music Critic, sind halt zurückgegangen in der Musikgeschichte und haben reale Kritiken bei einigen der berühmtesten Musikstücke der Welt rausgesucht und die verließ dann John Malkovich, als wäre er dieser Kritiker. Und er hat die ganze Zeit so eine richtig fiese, gemeine Miene drauf und verließ so die widerlichsten Kritiken über so tolle Musik und manche dieser Kritiken sind dann teilweise noch nicht mal wirklich auf die Stücke bezogen, sondern es gibt eine Kritik über ein Stück von Debussy. Da beschreibt der Kritiker einfach nur, dass er letztens Debussy getroffen hat und wie hässlich Debussy denn ist. Und gegen Ende wird das dann ein bisschen aufgelockert. Wir nähern uns dann der Moderne und dann gibt's ein Stück, da hat einer der Schöpfer dieses Programms ein Mozart-Stück neu arrangiert und da wird dann halt nicht eine Kritik verlesen über das Mozart-Stück, sondern darüber, was für ein Idiot das ist, der da jetzt Mozart so neu arrangiert. Und da sind wir dann halt in der modernen Ära der Kritik angekommen, mit flätigen Internetkommentaren, vulgärer Sprache. Und für einen Sekundenbruchteil wird aus diesem streng guckenden John Malkovich, der ja diesen Kritiker spielt, für so einen Sekundenbruchteil, wo nach diesem ganzen eloquenten Beleidigung kurz so ein unflätige, platte Wörter rausrutschen, kommt da so ein Grinsen in John Malkovichs Backen, so der Motto, was lese ich hier für einen Schwachsinn? Im Wiener Konzerthaus. Und ich fand das sehr schön, erst recht, wenn man bedenkt, was wir heute für einen Podcast machen wollten.
Wollte ich gerade sagen, das klingt sehr spannend. Mein erster Impuls war zu fragen, aber das erübrigt sich jetzt, es ist also nicht fiktional, sondern es ist tatsächlich ein Bühnenstück. Und wie weit reicht das zurück von den Kritiken, die da verlesen werden?
Zurück zu der Zeit, wo die ganzen Stücke waren, aber dann halt immer weiter in die Aktualität, dann halt wie gesagt bei diesem einen Mozart-Arrangement. Aber das sind Jahrhunderte, die da an miesen Kritiken gesammelt werden. Und ich war wirklich die ganze Zeit bei und so, boah, der fällt nicht einmal aus der Rolle. Dann einmal aber so, ne, so. Aber der Mundwinkel nach oben.
Damit hast du es ja auch direkt auf den Punkt gebracht, denn wir haben den Begriff ja in der letzten Ausgabe quasi schon einmal genannt und es dann den Zuhörerinnen und Zuhörern überlegt, ob sie sich überraschen lassen, wenn sie davon noch nie gehört haben, worüber wir heute reden, oder ob sie im Vorfeld recherchieren, worum es heute geht, denn es geht um das Thema Corpsing. Und das ist ein Fachbegriff, der mir auch nicht geläufig war. Ich habe das Ganze, worüber wir sprechen, nämlich bislang einmal einfach unter dem Begriff aus der Rolle fallen aufgefasst oder noch gröber vielleicht als Outtake, wobei das Corpsing, worüber wir heute sprechen, normalerweise werden Outtakes dann ja entweder ins Internet gebracht oder früher auf DVD, Blu-ray Bonusmaterial gepresst. Wenn wir von Corpsing reden, so habe ich das verstanden, reden wir ja in der Regel von Szenen oder Momenten, in denen Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Rolle fallen, was aber im Film geblieben ist. So habe ich das verstanden und nicht generell aus der Rolle fallen, oder?
Genau, wir machen jetzt hier nicht einen Podcast über unsere liebsten Outtakes,
ja.
Sondern wir sprechen über Corpsing und klar, Corpsing kann auch zu einem Outtake werden. Es geht halt im Englischen, alternativer Begriff dafür ist halt Breaking the Character. Corpsing ist quasi Theater, Schauspielslang für dieses aus der Rolle fallen und betrifft dann halt, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin gerade etwas macht als diese Person selbst, statt die Rolle, die gespielt wird. Zum Beispiel halt, indem man auf einmal anfängt rumzukichern, obwohl gerade eine ernste Situation ist in der Realität des Stücks oder halt dann des Films. Klar, bei Theaterstücken erklärt es sich von selbst, sobald jemand aus der Rolle fällt, ist diese Person aus der Rolle gefallen. Wir wollen jetzt hier aber über Situationen in Filmen sprechen, wo das passiert ist und deswegen drin geblieben ist. Entweder, weil es niemandem aufgefallen ist oder vielleicht hatte man einfach keine Möglichkeit, einen Take komplett ohne Corpsing zu haben. Manchmal war es vielleicht auch eine bewusste Entscheidung. Und je nachdem, es gibt Leute, die sagen, Corpsing ist nur dieses Kichern, Grinsen, Lachen. Andere sagen, alles, was aus der Rolle fallen ist, kann man als Corpsing bezeichnen. Das wäre dann zum Beispiel auch sowas wie in Der unsichtbare Dritte. Da gibt's eine Szene, da geht in einer Halle eine Explosion los. Aber bevor die Explosion losgeht, sieht man am Bildrand, wie ein Kinderstatist sich die Ohren zuhält. Weil der kleine Junge wusste, oh, gleich wird's laut. Ich will aber nicht, dass es laut wird. Das ist ein aus der Rolle fallen, weil der Junge in der Realität des Films konnte nicht wissen, dass da gleich was hochgeht. Der Schauspieler aber schon. Und hat sich gedacht, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und es ist im Film drin geblieben.
Das ist sehr, sehr süß. Du hast es gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Die Gründe, weshalb man teilweise auch in fertigen Produktionen Zeuge oder Zeugin davon wird, dass gerade jemand aus der Rolle fällt, können ja vielfacher Natur sein. Also auf der einen Seite, klar, es passte in dem Moment, macht vielleicht die Figuren oder Schauspielerinnen und Schauspieler sogar sympathischer. Es ist nicht extrem genug, als dass es einem beim ersten Mal gucken auffallen könnte. Oder aber es ist den Leuten wirklich nicht aufgefallen. Was würdest du denn denken, was so am häufigsten ist? Weil ich würde sagen, dass es den Leuten nicht auffällt, halte ich in den meisten Fällen für unwahrscheinlich. Was vielleicht auch noch hinzukommt als vierter Punkt, wäre so eine gewisse Verzweiflung, wenn man schon tausendmal versucht hat, diese Szene zu drehen und dann sagt, ja komm, das war jetzt gerade das geringste Übel, dass vielleicht auch das so ein bisschen eine Rolle spielt.
Ich denke, es kann wirklich alles mal zutreffen. Also gerade wenn halt mal Statisten oder Statistinnen aus der Rolle fallen, kann es gut sein, dass es wirklich im Schneideraum nicht aufgefallen ist. Du suchst nach dem besten Take. Wie reagieren meine Hauptfiguren? Wie ist das Licht? Geht die Explosion im richtigen Moment hoch? Und wenn da im Hintergrund ein Junge sich die Ohren zuhält, Mist, das finden wir dann irgendwann heraus, wenn das irgendjemandem aufgefallen ist. Ähnlich wie ein Tippfehler. Ne? Ein Tippfehler in der großen, wichtigen Uni-Hausarbeit oder so. Ja, herrlich. 10-mal drüber gegangen, ist mir nicht aufgefallen. Aber es passiert wirklich auch oft genug, gerade dann mal bei Komödien, so nach Motto, das war jetzt der 30. Take. Ich nehme jetzt einfach den, wo am wenigsten es auffällt, dass ihr lacht und nicht eure Figuren. Das kann genauso gut passieren. Vielleicht nochmal zur Begriffsklärung, weil wenn man sich so im Internet umschaut nach Beispielen, wo Leute aus der Rolle gefallen sind, da passiert es ja dann manchmal, dass auch Sachen dem zugeordnet werden, die nicht wirklich Corpsing aus der Rolle fallen sind. Möchtest du da helfen mit der Abgrenzung?
Ja, also können wir gerne machen. Wie gesagt, das, wovon wir sprechen, weiß nicht, wollen wir mal irgendwie ein Beispiel zu Rate ziehen, damit die Leute genau wissen, was wir meinen? Also ich würde nämlich als hervorragendes Beispiel eine Szene aus The 40-Year-Old Virgin, also wie war nochmal der deutsche Titel?
Jungfrau 40, männlich.
Jungfrau, genau. Warum habe ich denn jetzt gerade den Originaltitel so auf der Lippe? Keine Ahnung. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für Corpsing, anhand dessen man dann das, was nicht Corpsing ist, abgrenzen kann, oder?
Du meinst bestimmt die Szene beim Waxing.
Ja, beziehungsweise die Szene beinhaltet ja mehr oder weniger sogar beides. Und man kann einige Punkte ins Corpsing packen und einige nicht, würde ich sagen, oder?
Ja, weil das passiert, die Szene landet ja oft in Listen. Oh, da sind die Leute aus der Rolle gefallen. Mhm. Nämlich, wenn Steve Carells Figur beim Brusthaar-Waxing ist und er auf einmal anfängt, seltsam zu fluchen. Aber für mich ist das eine Improvisation. Ich glaube der Figur das.
Genau, das wäre dann halt quasi kein Corpsing. Aber wenn man dann mal rauszoomt aus der Szene, wenn wir die Kumpels von Steve Carell sehen, klar, in der Szene macht es Sinn, dass die Kumpels, die ihn dorthin geschleppt haben, dass die in dem Moment lachen. Aber die Art des Lachens geht über dieses klassische Lachen, das in dieser Szene angebracht ist, hinaus. Die lachen sich einfach wirklich komplett kaputt und können auch nicht aufhören. Und das sieht man dann daran, dass sie unabhängig von dem, was im Vordergrund eigentlich passiert, lachen. Sie reagieren nicht mehr auf das, was im Vordergrund passiert, sondern sie lachen einfach, ohne ihre Umgebung noch in irgendeiner Form wahrzunehmen. Und deshalb haben wir im Grunde da einmal klassisches Corpsing, Aber auch eben das genaue Gegenteil bei Steve Carell, weil man sieht auch bei ihm teilweise, dass er sich sehr zusammenreißen muss. Deshalb kann man da schon wieder fragen, ab wann Corpsing denn anfängt, weil so dieser Ansatz von, ich bin gerade nicht hundertprozentig in meinem Schauspiel drin, der ist auch hier vorhanden. Aber wenn man wirklich diese Improvisation, diese sehr spontanen Kraftausdrücke und was er da nicht alles von sich vom Stapel lässt, wenn wir nur das für sich stehend nehmen, dann wird das eher nicht als Corpsing bezeichnet.
Ja, also ich finde generell, wenn halt die Reaktion des realen Menschen und der Rolle übereinstimmen würde, wäre die Situation real, ist das halt kein Corpsing. Das wird ja gerne mal gemacht, dann zum Beispiel bei Horrorfilmen, dass Leute das Monster im fertigen Design verkörpert oder den Killer das erste Mal sehen, wenn ihre Figur die auch das erste Mal sieht. Und wenn du dich dann erschreckst als Schauspielerin oder als Schauspieler vor dem Monster, das plötzlich aufspringt. Na gut, es ist ein einfach nur sehr reales Schauspiel. Ich würde das nicht als Corpsing bezeichnen. Genauso, ich habe in einigen Listen, als ich nochmal zur Inspiration so, wow, gibt's noch Fälle, die mir gerade nicht einfallen, habe in einigen Listen gefunden, es gibt in Thor die sehr oft zitierte Szene, wo Thor zusammen mit den ganzen Figuren rund um Jane Porter in einem Café sitzt, den Kaffee trinkt, den Kaffeebecher auf den Boden schmeißt und sagt, und noch ein, oder das schmeckt gut, noch ein. Und im Hintergrund zuckt ein Statist zusammen und die Szene war improvisiert. Chris Hemsworth kam spontan auf die Idee, ey, ich finde, Thor würde das machen, der würde sich hier benehmen wie die Axt im Wald. Und dass die Leute um Thor herum zusammenzucken, weil da plötzlich jemand in einem Café mit den Kaffeebechern um sich wirft, ist kein Corpsing, das ist improvisiert. Und dass der Statist da zusammenzuckt, ist anders als der kleine Junge aus Der unsichtbare Dritte realistisch.
Ja, sehe ich auch absolut. Ich würde noch eine Szene rauspicken, bei der ich selber nicht so ganz sicher bin, inwiefern die denn unter Corpsing fällt oder nicht. Aber ich würde am Ende sagen nein, weil es einfach ein... Ich würde es vergleichen mit der Thor-Szene. Erinnerst du dich an, ich glaube, es ist irgendwann in den letzten 20 Minuten von Prisoners, in denen Jake Gyllenhaals Figur vor dem Krankenhaus hält mit seinem Auto und ausrutscht und weiterläuft und wir von aufsteht und dann weiterläuft und wir uns sehr, sehr schnell gefragt haben, oh, ob das mal im Drehbuch stand. Ich habe leider nirgendwo irgendwas dazu gefunden, ob es tatsächlich im Drehbuch stand oder nicht, aber es wirkte, also... Ich behaupte, so gut kann man nicht aus Versehen hinfallen spielen.
Ich habe auch einen Artikel über Breaking the Character, Corpsing gefunden, wo das gelistet wurde mit der Behauptung, okay, das war so nicht geplant. Ich kann das jetzt nicht verifizieren. Ich habe nichts von Denis Villeneuve zum Beispiel über diese Aussage gefunden. Aber ja, da ist eben, halt auch die Sache, Jake Gyllenhaal ist ein Cop, der sich beeilt und in einem unsicheren Terrain fällt er halt mal hin.
Ja, genau.
Ja, ist genauso wie auch, wo wir noch bei diesen Wackelfällen sind. Leonardo DiCaprio hat sich ja wirklich bei Django Unchained an diesem einem Glas geschnitten, an dieser Szene, wo er sehr lange behauptet, hier, man könnte ja wissenschaftlich beweisen, dass Schwarze niedriger wert, weniger wert sind als Weiß. Und er schneidet sich ja wirklich und fängt an zu bluten und um ihn herum sind alle erstaunt. Und seine Figur redet ihm noch weiter. Das war auch nicht geplant. Leonardo DiCaprio hat sich wirklich geschnitten und hat aber gedacht, meine Figur ist so irre. Der würde lieber weiter seine Hassrede auf Schwarze durchführen, statt auf einmal sagen, ach, hat jemand irgendwie was zum Verbinden. Und dass die Leute um ihn herum verdattert sind, auch vollkommen glaubwürdig. Deswegen für mich kein Corpsing.
Ja, und das ist so eine, wenn man mal ehrlich ist, nehmen wir mal jetzt sowohl Leonardo DiCaprios Beispiel als auch das Prisoners Beispiel, was das für eine Qualität über das Können der Schauspieler in diesem Fall sagt, dass die halt gerade eine, also unterstellen wir Jake Gyllenhaal mal jetzt, dass er wirklich ausgerutscht ist, dass der trotzdem dann eben, und vielleicht können wir in dem Punkt dann sagen, ja, vielleicht ist das genau das Gegenteil vom Corpsing, dass er in dem Moment so zu 100% in der Rolle bleibt, dass er das nicht als Panne wahrnimmt.
Eben.
Das finde ich absolut spektakulär. Mal einen kleinen Seitenhieb auf das aktuelle Weltgeschehen einzubauen. Im Grunde wie Chris Rock bei den Oscars.
Er ist super aktuell, so nach fast 2 Wochen.
Ja, gut. Ich behaupte, Zeitdokument. Ich behaupte, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist das immer noch in den Medien.
Ja. Wer weiß, was zwischen heute und Ausstrahlung noch alles ans Tageslicht kommt.
Exakt, genau.
Aber um noch ein letztes Beispiel aus dieser Grauzone zu nehmen, quasi DiCaprio und Gyllenhaal sind so gut in der Rolle geblieben, dass sie einen Outtake vermieden haben. Und es gibt ein schönes Beispiel, da ist jemand so schlecht in der Rolle geblieben, dass es ein Outtake uns erspart hat und deswegen auch lobenswert ist. Es geht dann quasi mehr die Kategorie Glück als Können, nämlich in The Dark Knight, wenn der Joker diesen Galaabend platzen lässt. Eigentlich hat in dieser Szene Michael Caine als Alfred Text. Aber Michael Caine war so baff, als er das erste Mal den Joker gesehen hat, der auf ihn zurennt und so. Der war halt so verloren im Moment, dass er nichts gesagt hat. Aber er hat halt wirklich dann gar nichts gesagt. Und Heath Ledger hat dann die Szene dann halt einfach um Alfred herum weitergespielt. So, und damit hat Michael Caine aus Versehen diesen großartigen Take, dann ja dann im Film gelandet ist, gerettet, weil wenn er rumgestammelt hätte, so Chris, was war mein Text? Wäre das für die Tonne gewesen. So hingegen einfach nur baff dastehen, ist glaubwürdig, wenn da auf einmal ein Superschurke in deinen Galaabend reinrennt.
Das ist echt Wahnsinn. Zumal Dark Knight ja noch an anderer Stelle auch ein ganz gutes Beispiel dafür ist. Es gibt ja diese eine Szene, ich würde vielleicht fast sogar behaupten, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ich würde fast sagen, es ist der bekannteste Fall von Corpsing, in der man den Joker sieht, wie er im Vordergrund der Kamera agiert und hinter ihm wartet, oder er hat eine Explosion arrangiert, die aber vom Dreh her nicht rechtzeitig zündet. Also sie lässt auf sich warten. Und Heath Ledger realisiert als Joker, dass das alles irgendwie ein bisschen länger dauert, als er dachte, bleibt aber in diesem Moment komplett in seiner Rolle verhaften. Und dann explodiert es irgendwann doch und er erschrickt sich selbst, aber denkt beim Erschrecken auch gleichzeitig noch daran, dass er ja der gehässige Joker ist, der sich darüber freut. Wäre aus unserer Definitionsperspektive kein Corpsing, aber der hat ja, diese Szene hat ja wirklich die Runde gemacht. Ja. Als ist so nicht geplant gewesen, aber aus Versehen durch die Umstände wahrscheinlich noch viel geiler als eigentlich geplant.
Der hat quasi an der Tür zum Corpsing geklopft.
Genau.
Und dann realisiert, nein, da trete ich nicht ein. War auch ein teurer Take, den hätte man nicht nochmal machen können. Hätte er sich Heath Ledger erschrocken. Statt so als Joker so, jetzt ist es doch noch explodiert. Wie schön. Alles im Eimer. Aber reden wir jetzt mal wirklich über Corpse und gehen wir, ich habe ja vorhin schon angedeutet, gibt ja engere Definitionen und wie es halt so ist, wenn sich ein Slang erstmal ausbreitet, wird es immer breiter und immer breiter. Warum heißt das denn jetzt eigentlich Corpsing, Antje?
Ja, weil das habe ich mich auch gefragt. Ich habe, bevor ich recherchiert habe, warum es so heißt, habe ich halt überlegt und dachte erst Korps von Korpus, von Körper. Da war ich ja auch gar nicht so weit weg irgendwie von der Wortherkunft. Dachte ich halt erst, es liegt wirklich so dieses, dass man es ganz, ganz wortwörtlich nimmt und nicht sagt, aus der Rolle fallen, sondern aus dem Körper fallen. Das war so mein ursprünglicher Gedanke. Es ist jetzt nicht hundertprozentig so, aber es ist sehr, sehr nah dran, weil Korps sich tatsächlich dann ableitet von Leiche. Und da muss man ja überlegen, es gibt keinen ungünstigeren Moment, aus der Rolle zu fallen, als aus einer Leiche, aus der Rolle einer Leiche. Also wenn man gerade einen toten Menschen verkörpert und der sich plötzlich bewegt oder irgendwas anderes macht, was ein toter Mensch nicht tut, dann ist das, ja, das ist, ungünstiger geht es nicht.
Ja, genau. Und ich glaube, man würde, wenn man wirklich akribisch sich vor allem deutsche Vorabendkrimis und Primetime-Krimis anschaut, glaube ich, würde man sehr viel echtes Corpsing finden. Da habe ich aber leider kein Beispiel gefunden, das prägnant genug geblieben ist, das mir in Erinnerung geblieben ist und groß Bericht erstattet wurde. Aber sind wir mal ehrlich, es wird sowas geben. Erst recht, weil wir da ja auch mit engen Zeitterminen sprechen, mit engen Terminplänen. Da muss der Dreh halt fertig und ja, oh, da hat er einmal kurz ein bisschen geatmet, unser Herr Leichnam. Pech. Aber es gibt ein Corpsing im wortwörtlichen Sinne, das in der Filmgeschichte geblieben ist, aber in diesem Fall dem Film nicht schadet, nämlich in Monty Pythons.
Nimm erstmal Monty Python und dann sage ich dir noch einen Leichen.
Oh, du hast auch noch einen gefunden. Mhm. Okay, aber ich bin mir bei einem Positiven. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, worauf du hinaus willst. Das habe ich mir auch notiert dann.
Nee, glaube ich gar nicht, weil du kennst den Film nicht.
Okay, dann doch nicht. Dann haben wir drei Corpsing-Fälle. Aber jetzt erstmal einen positiven. Nämlich in Monty Python, der Sinn des Lebens. In einer der Episoden Spiel geht es um Soldaten und Eric Idle wird erschossen. Und dann liegt er halt in seinem Graben rund um seine Kollegen herum. Und Michael Palin fängt auf einmal mit einer richtig albernen Rede an, warum es jetzt wichtig ist, weiterzukämpfen. Denn dieser Freund von uns ist ja gestorben, was er alles für Pläne hatte. Und Michael Palin und John Cleese nehmen dann halt Eric Idle als Leiche, ja, in die Hände und akzentuieren diese Rede. Also wenn, ne, rauf, runter mit dem Leichnam. Und irgendwann sieht man, wie bei Michael Palin so die Ich bin tot, Mundwinkel, nach oben schnellen und so ein bisschen so die Zähne abzeichnen und der so ein bisschen anfängt zu zittern und so, ich will kichern. Und weil Monty Python ja von Albernheit lebt und von Brüchen mit der Illusion, schadet es der Szene nicht, dass diese Leiche nicht wirklich eine Leiche ist, sondern ein sich kaputt lachender Schauspieler. Aber das ist halt wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderer Ausnahmefall von Corpsing, das nicht schadet.
Ja, ich würde ein Beispiel nehmen, das wirklich sehr subtil ist und zwar auch so subtil, glaube ich, dass man das sehr gut übersehen kann und das würde dann ja wahrscheinlich in den Bereich fallen, wo man sagt, gut, da wurde es wahrscheinlich drin gelassen, weil es wahrscheinlich nicht so auffällig ist. Ich habe nämlich vor einer Weile den nicht komplett nochmal wieder gesehen, aber er lief im Fernsehen, nämlich Harry Potter und die Kammer.
Den würde ich mir anschauen.
Es gibt ja eine Gänsehaut-Episode, die heißt irgendwie die Kamera des Schreckens oder irgendwie so. Egal. Also jedenfalls, es geht um die Kammer des Schreckens, Teil 2. Und da gibt es eine Szene, oder da werden während der Handlung werden immer mal wieder Figuren versteinert. Also Leute, die einer bestimmten Figur in die Augen blicken, aber nicht direkt, sondern wahlweise übers Spiegelbild oder so. Also nicht direkt in die Augen, weil dann stirbt man. Und ich erkläre dir das, weil ich weiß, dass du ihn nicht gesehen hast. Und wenn man aber über vier Ecken quasi der Figur in die Augen guckt, dann wird man versteinert. Und wir sehen Emma Watson, genau, die ist es. Emma Watson als Hermine im Krankenflügel liegen, in ihrer versteinerten Position. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man ihre Arme kurz bewegen. Und das ist aber wirklich so subtil, das ist mir jetzt auch, ich habe den Film schon 5, 6, 7 Mal gesehen, es ist mir nie aufgefallen. Aber jetzt irgendwie hatte ich einen hellen Moment an dem Tag, da ist es mir aufgefallen. Aber wie gesagt, ich habe auch nochmal zurückgespult. Es ist so gering, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Aber da wäre auch noch mal, da kann ich mir auch vorstellen, hätte man die Gelegenheit gehabt, beziehungsweise wäre es einem aufgefallen, weil da würde ich, wie gesagt, fast in Erwägung ziehen, dass es einfach beim Dreh nicht aufgefallen ist, so minimal ist das. Hätte man es vielleicht geändert, aber notwendig ist es jetzt auch nicht. Es macht also nicht den Film kaputt, wohingegen es ja Beispiele gibt, wo wir gleich noch drauf eingehen werden, Stichwort Verotica.
Genau das war der, an den ich eben dachte.
Ach so, nein, bei denen das nämlich eben sehr wohl massiv ins Gewicht fällt. Möchtest du direkt mit Verotica weitermachen oder hast du noch einen anderen dritten?
Das war die, wie ich dachte, zweite Leiche, aber dann sind wir jetzt bei der dritten.
Ah, okay.
Und klar, Verotica ist generell ein Film, den man nicht mehr groß hätte retten können. Dessen ungeachtet gibt es bei Verotica ein Corpsing, das man auch einfach hätte rausschneiden können. Man hätte einen unfassbar dummen Filmfehler weniger. Aber anscheinend hat das niemanden interessiert. Und du darfst es gerne erklären.
Wir haben ja im Grunde nach der Sie bewegt sich minimal Leiche nun eine Sie verschluckt sich nochmal als Leiche.
Ja. Verotica ist ein unfassbar schlechter Horror-Episodenfilm.
Der auf vielen Filmfestivals gelaufen ist und da dann auch immer direkt, ich weiß nicht, wer hat den nochmal inszeniert, der hat sich auch genießt wohl relativ viel Kultstatus bei Horrorliebhabern und ist auch irgendwie in einer Band oder irgendwie was.
Ja, eben,
so.
der hat eigentlich deswegen Kultstatus, weil er in einer Band, also generell halt Musiker ist, quasi der Rob Zombie aus dem Discounter, Glenn Danzig,
genau.
Und ist auch in Comics involviert und jetzt will er halt sein Rob Zombie Discounter Ding weiter durchziehen, indem er wie Rob Zombie jetzt auch noch ins Kino geht, aber also talentmäßig spielen die andere Sportarten.
Ja. Apropos Rob Zombie, gerne, falls ihr das nicht gehört habt, die Folge der letzten Woche behandelt einen Film von Rob Zombie, nämlich Halloween, der seit neuestem vom Index runter ist. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, gerne mal reinhören.
Genau. Vielleicht braucht ihr danach was zum Runterkommen und und das wäre dann vielleicht Verotica Horror-Episodenfilm mit einigen nicht, also wirklich gar nicht schauspielenden Menschen und ein paar Leuten aus dem Pornogeschäft und ein paar Kumpels von Glenn Danzig und sonst was alles. Und eine der Episoden ist eine Herzogin, die im Blut von Jungfrauen badet, weil sie glaubt, das macht sie jünger. Also macht sie so ein bisschen einen auf Hostel 2.
Wollte ich gerade sagen, ja. Über den wir ja jetzt, ganz kurz, über den wir ja jetzt auch sprechen dürfen, offiziell.
Ja, er ist wenigstens nicht mehr beschlagnahmt. Indiziert ist er immer noch. Das heißt, wir dürfen ihn nicht bewerbend besprechen. Wir sagen also nur, dass etwas darin passiert, was in Verotica schlechter passiert, was keine Werbung für Hostel 2 ist, sondern nur Tatsache.
Wir überlassen es in Gänze euch, ob ihr Hostel 2 euch jemals zulegen werdet.
Ja. Jedenfalls, ja, dann hängt da die Frau, ihre Kehle wird aufgeschlitzt. Also nicht die echte Frau, sondern die Figur, die diese Frau verkörpert. Und allein deswegen konnte man erkennen, dass das keine echte Frau ist, der die Kehle aufgeschlitzt wird, weil Blut tropft runter, Blut irgendwann, Frau irgendwann ausgeblutet. Und dann kommt noch ein richtig zeitverzögert nochmal so ein richtig heftiger Stoß Kunstblut raus, fließt ihr in den Rachen und sie fängt an zu husten, weil sie sich am Kunstblut verschluckt.
Ja. Das ist so, also es ist so schlecht, dass es fast schon wieder unangenehm ist. Ich meine, ich bin mit der Rezeption von Verotica nicht so vertraut. Alle Leute in meinem Umfeld, die den Film gesehen haben, gehen auch nicht in die Richtung so schlecht, dass es schon wieder gut ist, sondern so schlecht, dass es einfach schlecht ist. Hast du irgendwie mal ein Gefühl dafür bekommen, inwiefern Verotica irgendeinen Ruf hat?
Ja, mir geht's genauso. Alle, ich sag mal, professionell veröffentlichten Kritiken im Sinne von, hier ist der Artikel, hier ist das Video, hier ist der Podcast dazu. Oh, das ist so schlecht, das muss man gesehen haben. Es ist so schlecht, dass es gut ist. Das ist der neue The Room und sonst was. Mhm. Aber sobald es halt informale Kritiken sind, also kann auch von Kritikerinnen oder Kritikern sein, aber halt einfach nur ein Tweet oder ein kleiner Kommentar. Ich glaube, ihr habt ja einmal bei Kino Plus drüber gesprochen. Daniel hat ja jetzt auch keinen Beitrag groß über Verotica gemacht, aber halt, als ihr über den gesprochen habt, er hat einfach nur dann auch kurz gesagt, verstehe auch nicht, warum alle sagen, der ist so schlecht, dass es gut ist, der ist nur schlecht. Also alles, ja, alles, was ich an außerhalb von Artikeln gefunden habe, sagt eigentlich dasselbe aus. Und deswegen dieser Moment, oh, die Leiche hat sich verschluckt und niemand hat daran gedacht, Cut zu schreien oder halt einfach näher ran zu zoomen, sodass man sie nicht mehr sieht oder so. Ja, das ist eigentlich der eine Moment, wo ich sag, okay, der Film ist so schlecht, dass es wieder gut ist, weil das ist fast schon eine Sache, könnte sich lohnen, sich sowas mal anzuschauen. Wer eine sich verschluckende Leiche sehen will, bekommt das sonst nicht oft geboten, aber sonst ist er ja wirklich sterbenslangweilig.
Ja, das kommt ja noch hinzu, das ist ja immer dieses, was viele irgendwie, habe ich das Gefühl, so ein bisschen vergessen. Ja, es ist schon mal ganz interessant, sich dilettantische Arbeit anzugucken, aber dieses so schlecht, dass es schon wieder gut ist, das wird in dem Moment meiner Ansicht nach irgendwie ad absurdum geführt, indem der Film an sich halt total uninteressant ist. Und da vergeht einem dann auch die Lust daran, sich an dem, was da passiert, irgendwie auf eine ironische Weise zu ergötzen. Das trifft ja meistens auf diese ganz gezielten Asylum-Filme zu.
Vor allem, was halt auch dem Unterhaltungsfaktor nicht zugute kommt, ist, dass alle irgendwie so reden. Also noch nicht mal unfreiwillig schlecht, sondern einfach so langweilig. Bis auf eine, finde ich, glaube, da waren wir uns auch einig, eine kann richtig gut spielen, die hat wirklich Wumms in der Stimme und versucht da irgendwie einen Charakter zu erzeugen. Und das ist nur die Erzählerin. Die hat am wenigsten zu tun. Hast du noch ein Beispiel von Corpsing, jetzt wieder ein bisschen die allgemeinere Definition, wo du sagst, das hat dem Film geschadet?
Nee, eigentlich nicht. Also zumindest nicht in der, also ich habe, vielleicht war das auch wieder eine sehr, wie nennt man das, vielleicht habe ich sehr zielgerichtet nach schönen Corpsing-Momenten gesucht, weil was ich halt vorhin schon meinte, wenn man Schauspielerinnen und Schauspieler dabei zusieht, wie sie aus der Rolle fallen, dann ist das für mich irgendwie so, erst recht, wenn es darum geht, dass sie halt zum Beispiel lachen und das verstecken, dann ist das für mich halt automatisch mit Sympathie verbunden. Dann stehe ich dem Ganzen halt sehr positiv gegenüber und dann habe ich vielleicht auch sehr selektiv eher nach positiven Beispielen gesucht als nach negativen.
Ja, ich habe auch mehr nach positiven Fällen gesucht und generell versuchen wir ja ein positiver Podcast zu sein, weil wir einfach zeigen wollen, hey, wenn man etwas einfach nur aus der richtigen Perspektive betrachtet und sich freudig interessiert genug damit befasst, dann ist das alles gar nicht so schlecht, wie der Filmdiskurs so in den letzten paar Jahren doch eher auf drauf und gegangen ist. Aber einfach, um irgendwie die Waage zu halten, wollte ich doch nochmal einen Fall nennen, wo, und ich weiß, da bin ich in der Minderheit, aber ich wollte einen Fall nennen, der für mich einen Film beschädigt hat.
Oh.
Und dann kommt noch hinzu, dass ein Film, der generell einen sehr guten Ruf genießt, den ich nicht nachvollziehen kann. Und ich glaube, dir geht es auch so.
Jetzt bin ich gespannt.
Die üblichen Verdächtigen.
Ja, ich finde die üblichen Verdächtigen, so banal das klingt, lyncht mich, sterbenslangweilig. Möchte es aber auch darauf schieben, dass ich den Film gesehen habe, nachdem ich Filme ähnlicher Struktur, ähnlicher Ideen, ähnlicher Konzepte und What-the-fuck-Momente halt vorher einfach schon gesehen habe. Also ich habe den Film jetzt nicht in seiner Pionierposition wahrgenommen, sondern halt sehr spät erst gesehen. Und manchmal kann man ja nachvollziehen, wenn man einen Film sehr spät oder irgendwas sehr spät sieht. Manchmal kann man ja nachvollziehen, okay, das funktioniert jetzt für mich nicht so heute, aber ich kann verstehen, warum das damals alle abgefeiert haben. Da würde ich die üblichen Verdächtigen reinpacken. Zum Beispiel ging es mir auch bei Twin Peaks so. Und daher, ich aus heutiger Sicht, für mich funktionierte nicht mehr so richtig. Es ist auch jetzt kein mieser Film so richtig. Aber halt, ich würde dem aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr das Meisterwerke-Prädikat aufdrücken. Verstehe, wie gesagt, warum er es hat, würde es aber aus heutiger Sicht nicht mehr machen. Und daher, ja, so aus heutiger Sicht verstehe ich den Hype nicht.
Ja,
oder sagen wir so, aus heutiger Sicht verstehe ich nicht, wie der Hype die Zeit überdauert hat.
Ja, genau. So. Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Weil die Art Twist, die der hat, erfolgreich einem großen Publikum auftischen, hat natürlich eine Wirkung.
Mhm.
Aber anders als zum Beispiel Sixth Sense hat ja auch einen großen Twist, ist ungefähr dieselbe Zeit. Und bei Sixth Sense sagen ja Leute immer noch, hey, der ist ja eigentlich wirklich ein guter Film. Sogar wenn man den Twist kennt. Und da würde ich sagen, verstehe ich, warum der Film seinen Ruf beibehält. Weil die üblichen Verdächtigen hingegen ist es für mich einfach nur dieses, oh, das ist das erste Mal, dass viele von uns sowas sehen. Effekt. Und dass Leute den immer noch mögen. Ich meine, hey, sei euch geschenkt, ich will euch den nicht madig reden.
Voll, ja.
Aber für mich, ich fand das Ganze, was ist wirklich vorgefallen, Rätsel, hat mich nie involviert. Ich finde ihn jetzt optisch auch nicht so spannend, da ich wenigstens sagen kann, ja gut, wenigstens hat der eine mich anspringende Atmosphäre. Und da kommen wir jetzt zurück zum Corpsing, ich finde den tonal unfassbar unkonzentriert. Und damit meine ich nicht, bevor jetzt Leute irgendeinen Film raussuchen, der auch tonal alle Ecken bespielt, den ich mag. Es gibt ja Filme, die wollen rauf und runter und links und rechts und Salto und Querschlag und sonst was alles, ziehen das kohärent durch. Und ich finde, die üblichen Verdächtigen macht das nicht, weil generell will es doch, finde ich, ein Thriller sein. Und dann sind da ab und zu so Momente, wo einfach sich minutenlang in so einem kauzigen Humor gesuhlt wird, der jetzt nicht wirklich zu was dazu beiträgt. Und die Szene schlechthin, und die ist ja auch Kult geworden, da ich weiß, ich bin da in der Minderheit, die polizeiliche Gegenüberstellung, wo die ganzen Verdächtigen nur rumkichernd und schlachsend da rumstehen. Du weißt die Szene, ne?
Mhm.
Die ist ja auch zumindest auf dem deutschen DVD-Cover. Ich weiß nicht, ob die auch noch auf dem Blu-ray-Cover ist. Aber die ist ikonisch. Wenn man an den Film denkt, denkt man an die Szene. Und dass sie sich da so alle aufführen wie die letzten Knallchargen, war nicht geplant. Aber Benicio del Toro hatte an dem Tag Flatulenzen. Der hat da diesen Raum vollgefurzt wie sonst was. Und deswegen konnte keiner ernst bleiben. Und der Regisseur, den mittlerweile sowieso niemand mehr mag, hat sich wohl gedacht, geil, bleibt im Film. Und hey, historisch gesehen schien er da einmal einen guten Moment zu haben, weil die meisten mögen die Szene. Aber ich habe mir das angeschaut und mir gedacht so, hä, warum? Schneid das. Also mir hat das schon so die Atmosphäre des Films vollkommen verleidet. Zusätzlich dazu, dass ich den Rest eh nicht so sehr mochte. Also das hat einen Film, den ich vielleicht beinahe solide gefunden hätte, noch mal eine Stufe nach unten gezogen.
Das finde ich echt spannend. Das wusste ich nicht. Ich meine, ist das allgemein bekannt?
Das ist eigentlich sogar allgemein bekannt, weil das wird gern mal in so Rankings. Ich weiß nicht, ob das mal bei einem Oscar-Countdown-Ranking mit dabei war, aber diese Pro-7-Oscar-Rankings sind ja gern so mit allgemeinen Fakten zugeknallt, wie die Bauchbinden bei der ultimativen Chartshow. So wie noch, wusstet ihr, dass Hans Zimmer mal bei den Bugles war? Und diese Szene war so eigentlich gar nicht geplant. Aber Benicio del Toro hat viel gefurzt, ist eigentlich auch einer dieser Running Gags. Oh, ich muss eine Top 5 über Filme vollkriegen für einen Boulevardmagazin. Okay. Da ist die eigentlich immer mit dabei.
Okay.
Aber positiv. Wir wollen jetzt zum Positiven.
Genau. Und ich würde direkt mal mit einer Szene einsteigen, die mir beim Gucken selber nicht aufgefallen ist, die ich aber bei der Recherche im Nachgang gefunden habe und die ich einfach so wahnsinnig herzlich finde, weil der Darsteller, der oder beide Darsteller, die bei dieser Szene betroffen sind, man merkt, der eine fällt gerade dem Corpsing zum Opfer und der andere realisiert das und fällt dann im Grunde auch dem Corpsing zum Opfer. Aber dadurch, dass die Figuren, wie sie charakterisiert sind, im Kern auch so eine gewisse Albernheit einfach besitzen und so eine gewisse Kindlichkeit sich beibehalten haben, passt es am Ende zusammen und macht die Szene wahnsinnig witzig. Es geht nämlich um eine Szene in der Serie Supernatural. Mm. Und da haben wir ja die beiden Hauptdarsteller, Jensen Ackles und Jared Padalecki. Ich weiß gar nicht, wie man ihn auch... ich habe keine Ahnung. Und ich meine, die Szene war sogar mal auf einem, wie heißt das, haben wir doch gerade gesagt, auf einem Outtake-Reel drauf. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und es geht um einen Moment, in dem die beiden Figuren einander gegenüberstehen. Und eigentlich ist die Figur des Dean, gespielt von Jensen Ackles, gerade total sauer und flucht sich da einen zurecht. Und schaut dann seinem Bruder, wird dabei von seinem Bruder beobachtet. Und als der das sieht, muss er halt grinsen. Um das Grinsen zu verstecken, dreht er sich aber aus dem Blickfeld der Kamera und nimmt zusätzlich auch noch seine Hand vor den Mund. Also so, dass man es halt wirklich nicht sieht. Wie gesagt, ich habe es ja beim ersten Mal gucken auch übersehen. Und gleichzeitig sieht man aber, dass es Jensen Ackles sehr wohl gesehen hat. Und macht danach so ziemlich das Gleiche. Und das fand ich wahnsinnig sympathisch, weil, wie gesagt, wer die Serie kennt, ich habe viele Staffeln gesehen und gerade so im Jugendalter sind mir die beiden wirklich extrem ans Herz gewachsen, die beiden Figuren. Und die haben halt sowas kindlich Verspieltes. Und wenn der eine, der normalerweise auch in seiner Figur immer versucht, an sich zu halten, plötzlich komplett auch ja eigentlich in seinem Charakter mal kurz aus der Rolle fällt, jetzt nicht im wortwörtlichen Sinne, im Corpsing-Sinne, sondern im übertragenen Sinne, dass er mal was macht, was für seinen Charakter eigentlich total unüblich ist, nämlich aus vollem Herzen pöbeln und schreien und fluchen. Ich finde, da passt es, dass man es drin gelassen hat.
Ja.
Weil man sich da auf den Ursprung der Figur so ein bisschen rückbesinnt hat. Und deshalb finde ich, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich würde sagen, das packen wir dann auch bei Twitter ins Bonusmaterial. Können wir generell mal gucken, welche Szenen wir dafür nehmen. Aber ich würde behaupten, Supernatural ist jetzt kein Game of Thrones, was irgendwie alle gesehen haben. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das eher eine unbekannte Szene ist.
Wo wir gerade dann bei Fällen sind, wo halt dieses aus der Rolle fallen auch wirklich Lachen ist. Ich glaube, wir haben ja vielleicht auch ein paar Beispiele, wo es anderweitiges aus der Rolle fallen sind. Ich spiele die Rolle nicht weiter, aber es ist im Film drin geblieben. Aber ich bleib mal kurz dann beim Lachen, nämlich Good Will Hunting. Und da gibt es ja die Szene, in der Robin Williams Figur über seine verstorbene Frau spricht und darüber, dass sie ja diese seltsame, kann man es eine Angewohnheit nennen, jedenfalls hat sie sich mit ihren eigenen Fürzen geweckt. Und die Szene war so nicht geplant. Es war Robin Williams. Es war halt natürlich hier, improvisier irgendwas und du sagst ja was. Und das hat dann alle am Set, diese Anekdote, wie Robin Williams sie dann erzählt hat, so weggehauen, dass man, wenn man genau hinschaut, selbst sieht, dass die Kamera auf einmal instabil wird. Weil, ist da auch bestätigt von Gus von Sant, der Kameramann hat auch zu sehr gelacht. Und deswegen, das Bild so bisschen instabil ist und weil der Take halt so schön echt war und man da sieht, wie da die Figuren sich durch solche Geschichten annähern, ist die Imperfektion halt drin geblieben, weil ich will lieber, so passieren dann ja auch Kontinuitätsfehler manchmal, ich will halt dann lieber diese überzeugende Szene mit meinen Figuren haben, als einen perfekten Film, wo alles schön gerade ist in einer Situation, wo es unglaubwürdig wäre, wäre da auf einmal ein bisschen shaky cam. Und da muss ich sagen, ja, hör mal, wer sich da aufregt, Filmfehler, die Kamera wackelt, der gehört rausgeschickt was weiß ich woraus, aber rausgeschickt.
Ja, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Wollen wir direkt beim Lachen bleiben? Weil ich habe eine Szene, in der das Corpsing nicht als solches erkennbar ist, aber am Ende eines ist, das die Szene auch wieder noch besser macht. Soll ich damit mal weitermachen?
Ja, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, worauf das jetzt hinführt.
Und zwar mit Fast and Furious 6.
Ah, ja.
Und zwar in dem Moment, es ist relativ zum Schluss, die Familie.
Familie.
Keine Besprechung von Fast and Furious, ohne einmal dieses Wort zu nennen. Trifft sich ja am Ende der meisten Fast and Furious Teile einmal zum gemeinsamen Barbecue. In der Regel wird dann auch Corona-Bier getrunken, wird ab sofort wahrscheinlich anders sein. Und dann kommt die Figur von Dwayne Johnson in die Szene und gibt irgendeinen komischen Spruch von sich. Und das ist ein Moment, in dem Tyrese Gibson an seinem Bier nippt und in dem Moment, wo er das hört, was Dwayne Johnson sagt, spuckt er das Bier volle Kanne wieder aus. Und das passt natürlich, weil der Spruch so lustig ist, dass die Figur von Tyrese Gibson lacht, aber es war nicht geplant, dass sie direkt das ganze Bier wieder ausspuckt. Und ja, also da muss ich sagen, gut, dass man es drin gelassen hat, weil was bringt es zu sagen, ja, deine Figur sollte doch nur lachen, sie sollte das doch nicht ausspucken. Das wäre ja Quatsch. Deshalb finde ich eine sehr, sehr schöne Szene. Ja.
Bleiben wir gerade bei der guten Laune oder soll ich die mal kurz runterziehen?
Zieh die gute Laune runter.
Okay, ja. Tut mir leid, aber danach werden wir sie wieder nach oben jagen. Weil an sich, ja, der Moment ist schön. Ist halt nur die Sache, wenn man alles drumherum weiß, ist es auf einmal nicht mehr so schön. Die Szene kennst du? Der Zauberer von Oz. Endlich hier mal wieder im Podcast der Zauberer von Oz. Wenn man schon der einflussreichste Film aller Zeiten ist, dann sollte man auch regelmäßig in einem Filmpodcast erwähnt werden. Wenn Dorothy den Löwen endlich kennenlernt, spielt er so schrill und so verrückt, dass Judy Garland irgendwann so, wenn man genau hinschaut, die Mundwinkel fangen schon so ein bisschen an zu zittern und sie versteckt sich so hinter ihrem Hund, fängt sich und nimmt den Hund dann wieder ein kleines bisschen runter und spielt wieder weiter. Aber es ist halt wirklich kurz davor, ich lach gleich. Okay, man sieht mein Gesicht nicht mehr und jetzt spiele ich weiter. Und sie hat's nicht rechtzeitig genug geschafft, dass man halt, wenn man mit den heutigen Möglichkeiten und der guten Auflösung, die man jetzt hat, und man kann halt den Film, wer weiß, wie oft schauen, man merkt, da ist kurz nicht Dorothy, die total buff ist, was dieser Löwe da macht, sondern da ist ganz kurz Dorothy ausgeschaltet, Judy Garland angeschaltet, Judy Garland wieder ausgeschaltet, Dorothy wieder angeschaltet. Und ich finde das, wenn man ja weiß, dass Judy Garland jetzt nicht gerade das glücklichste Leben hatte, sie einfach mal kurz lachen sehen, freut mich. Und es schadet der Szene auch überhaupt nicht, denn man kann sich das schönreden, das ist halt Dorothy, die halt kurz lacht, aber nicht will, dass das alle sehen. Man kann sich das schönreden, aber sind wir ehrlich, es ist Corpsing. Und das Tragische daran ist halt einfach nur, für diejenigen, die unseren Zauberer von Oz Podcast nicht gehört haben, erstens, holt das gerne nach. Zweitens, Victor Fleming, der Regisseur von den vielen, die diese der Film hat ja viele Regisseure. Victor Fleming hat diese Szene gedreht und der hatte nicht gerade den längsten Geduldsfaden der Welt. Ihm ging das auf den Senkel, wie viel Judy Garland lachen musste und irgendwann hatte sie zur Seite genommen und ihr richtig eine gepfeffert und gesagt, sie soll sich jetzt zukünftig zusammenreißen. Und mit dem Vorwissen hat diese süße Szene auf einmal halt was Tragisches, weil ich sehe vor meinem geistigen Auge dann halt, wie Judy Garland wahrscheinlich Angst hat, dass der Regisseur sieht, dass sie lacht.
Ja.
Weil an sich, dann lache ich halt, machen wir die Szene nochmal. Aber wenn man halt schon geschlagen wurde, weil man zu viel lacht, verstecke ich das halt mit einem Take. Und auf einmal ist die gute Laune aus diesem Podcast wieder unten. Jetzt musst du sie wieder hochjagen.
Ja, machen wir das doch mal dramaturgisch clever, indem ich einen ernsten Film nehme, aber ihn mit Corpsing ein wenig aufheitere, wobei er so extrem ernst jetzt auch nicht ist, aber er behandelt ein sehr, sehr ernstes Thema. Aber wir sind uns ja beide einig, dass Get Out auch wirklich sehr amüsante Momente hat. Ja. Und es gibt ja
gewollte amüsante Momente, sicherheitshalber. Sollte uns jemand zum ersten Mal hören, wir machen gerade keinen Seitenhieb auf Get Out, ist das nicht lustig, wenn die Schwarzen leiden, sondern der ist satirisch. Genau.
Der ist ja satirisch und insbesondere die Figur des Rod ist ja eine Figur, die viele Sympathien auf sich zieht. Das ist der beste Freund von Chris, gespielt von Daniel Kaluuya. Und der ist ja schon so ein bisschen Comic Relief. würdest du mir zustimmen, oder? Dass er der Comic Relief des Filmes ist. Er ist so ein bisschen der komische Sidekick, passt jetzt deshalb nicht, weil er im Grunde nie an der Seite von Chris zu sehen ist.
Aber, er ist der Mann im Stuhl, so gesehen.
Er ist der Mann im Stuhl, genau. Und man sieht, oder wenn wir uns an das Ende erinnern, großer Spoiler, falls ihr Get Out noch nie gesehen habt. Falls wir uns an das Ende erinnern, Rod kommt an dem Anwesen, wo er seinen besten Freund Chris vermutet. Er weiß, okay, irgendwas stimmt da nicht, er ist nicht mehr erreichbar. Er hat bis dato im Internet recherchiert und herausgefunden, dass ganz viele afroamerikanische Männer unter ähnlichen Umständen schon verschwunden sind und hat nun Sorge eben um seinen Freund, reist dorthin, wo er ihn vermutet und findet dort ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Schlachtfeld vor. Und es gibt dann diese Szene, in der Rod halt eben, der von Anfang an Zweifel hatte, ob das alles irgendwie cool ist, halt zu Chris geht und ihm so sinngemäß sagt, siehste, hab ich dir doch gesagt. Und man sieht im Original, also in der Kinofassung, sieht man wirklich nur in allen Sätzen, dass Daniel Kaluuya sich sehr, sehr zusammenreißen muss, daraufhin nicht zu lachen. Aber wenn man tatsächlich mal in eine der alternativen Fassungen guckt, dürften auch auf der Blu-ray, glaube ich, sein. Aber ich meine,
ist das dann ein Outtake, oder? Weil es gibt nur eine Schnittfassung des Films.
Ja, er ist, glaube ich, es gibt ein Alternative Ending.
Dann ist es im Bonusmaterial. Also quasi im Film ist der Ansatz des beinahe Corpsings geblieben. Und wenn du weißt, es gibt den Outtake, dann reimst du zusammen dieses Corpsing?
Genau, aber es ist kein Outtake auf der Blu-ray. Es ist, glaube ich, wirklich ein alternatives Ende. Ich schaue das gerne nochmal nach und es ist auch bei YouTube verfügbar, dann posten wir das bei Twitter. Aber da sieht man dieses, siehste, habe ich dir doch gesagt, dass das Daniel Kaluuya sehr aus der Fassung gebracht hat.
Ja, dann bleiben wir so in dem Bereich Film, der auch lustig sein kann, aber nicht durchweg lustig bleiben will. Und in diesem Fall wird so ein Gagline durch das Corpsing zu einem Gag. Die Hochzeit unserer dicksten Freundin.
Oh ja, schöner Film, unterschätzter Film.
Der ist wirklich so in der absoluten Grauzone, was Tonalität angeht. Weil es ist zwar einerseits eine Komödie über, das ist die Nacht vor einer Hochzeit und die Brautjungfern bauen Mist. Aber der geht ja schon auch an die Nieren, oder?
Ja, also der hat sehr ernste Untertöne teilweise, weil er viele Probleme der Figuren, die stellvertretend somit für eine bestimmte Alterszeitspanne im Leben von Frauen repräsentieren, sehr gut trifft. Also ich glaube, dass der, wenn man sich darauf einlässt und sich auch nicht von dem, wenn man mal ganz ehrlich ist, furchtbaren deutschen Titel irgendwie abschrecken lässt, dann darf man sich auf einen Film der Marke JGA, Entschuldigung, ich will es immer Englisch ausbringen, weiß auch nicht warum. Ein Film der Marke JGA gefasst machen.
Ja, ich meine, zum deutschen Titel, jetzt schwanken wir zu einem anderen Thema, aber auf der einen Seite, ich gebe dir vollkommen recht, der deutsche Titel ist schrecklich, aber auf der anderen Seite ist er damit repräsentativer für den Film, weil der Originaltitel ist Bachelorette und du könntest auch Brautalarm Bachelorette nennen, du könntest JGA Bachelorette nennen, du könntest jeden Film, in dem geheiratet wird, Bachelorette nennen. Und die Hochzeit unserer dicksten Freundin, klar, im luftleeren Raum, wenn man den Film nicht kennt, klingt vielleicht abschreckend am Motto, ist das ein Film, der sich über eine Dicke lustig macht oder so. Aber wenn man ja den Film kennt, passt das an sich sehr gut, weil dieses Element, das auch mal an die Nieren gehen, ist ja, und da würde ich sagen, es sind nicht nur Probleme von Frauen, sondern generell einfach von Menschen, weil auch Männerfreundschaften manchmal sich nicht so grün sind, wie man hoffen sollte. Diese Figuren gönnen sich ja nichts. Also die sind zwar Freunde, aber das sind Freunde, da will ich keine Feinde haben. Und deswegen passt die Hochzeit unserer dicksten Freunde, weil eines der Probleme in dem Film ist halt, du hast Singles und eine gemeinsame Freundin aus der Schulzeit ist deutlich dicker als alle anderen und die heiratet. Und das gönnen wir der nicht. Warum heiratet die denn die Dicke von uns? Und daher passt irgendwie die Hochzeit unserer dicksten Freundin mit dieser Ekelhaftigkeit sehr gut zum Mindset der Figuren.
Ja, das stimmt. Aber wenn man den Titel so komplett losgelöst vom Film hört, dann könnte man was anderes erwarten.
Ja, aber jedenfalls eine dieser Figuren ist gespielt von Isla Fisher. Und ich würde mal sagen, der ist am ehesten die Herzensgute.
Ja.
Die ist halt eine hohle Nuss. Die ist freundlich, aber ignorant, feierwütig. Und eines ihrer Probleme in dieser Nacht ist halt nicht die Missgunst, wie zum Beispiel bei der Figur von Kirsten Dunst, sondern ihr Problem ist die Nacht von der Hochzeit? Ich will einen Schwanz. So, wo ist ein Typ? Ich will jemanden aufreißen. Und da ist ein Kerl, der ist, benimmt sich auch nicht durchweg astrein, aber im Spektrum dieses Films lässt er sich weniger anheimfallen als andere. Und er denkt wirklich, dass die Figur von Isla Fisher an ihm interessiert ist, an ihn als Menschen. Die waren auch mal, die kannten sich aus der Schule, da hat sie bei ihm Mathehausaufgaben abgeschrieben und jetzt trifft er sie wieder und der denkt, ach, die redet noch mit mir, wie schön, vielleicht wird da was draus. Und sie ist ziemlich aggressiv am Baggern. Und dann kommt es halt zu der Situation, dass er realisiert, die ist nicht verknallt in mich oder auch nur an mir als Mensch interessiert. Die will halt einfach diese Nacht irgendeinen Typen knallen. Und deswegen distanziert er sich wütend von ihr und will ihr die Leviten lesen und sagt ihr, soll ich ihr was sagen? Das ist genau wie auf der Highschool. Nur statt der französischen Hausarbeit ist es mein Schwanz. Und Isla Fisher guckt nach oben. Und ihre Figur ist ja vollkommen durchzecht. Jetzt auch noch traurig, weil sie will die ganze Zeit endlich einen Mann haben. Und jetzt hatte sie einen und der rennt jetzt weg, bevor es dazu kommt. Und wirklich mit so, mit einer Miene nach dem Motto, 10 Tage durchgefeiert und dann noch beleidigt. Aber das ist nicht wahr. Französisch ist total hart gewesen. Und die Kamera bleibt auf Isla Fisher. Man könnte jetzt schneiden. Und aus dieser traurigen Miene wird ganz kurz so dieses... Der Spruch ist voll blöd, ne? So, so ein Grinsen. Und dann erst der Schnitt und dann zu einer Totalaufnahme von der Szenerie, wie Isla Fisher da wieder folgt, wie so ein Schluck Wasser sitzt. Und es ist wirklich, wenn man den Film einfach so schaut, kann das an einem vorbeigehen. Aber mir ist es beim ersten Mal schon sofort ins Auge gestochen, wie wieder so Isla Fisher kurz mit dieser Pointe, die ihre Figur aber traurig sagen will. Eigentlich nur wir sollen über die Pointe lachen und nicht sie, weil sie ist gerade nicht imstande, über sowas zu lachen, wie aber Isla Fisher aus der Rolle fällt und anfängt über diesen Spruch zu lachen. Ich finde das einfach toll. Weil
ja, es ist ja auch eigentlich total sympathisch, beziehungsweise ein gutes Zeichen, dass die Drehbuchautoren oder Drehbuchautorin, weiß ich gerade gar nicht,
Autorin,
ja. dass die so gute Arbeit geleistet haben, dass selbst die Schauspielerin das lustig findet. Also ja. Da kommen wir auch direkt zu meinem nächsten.
Ja, ich würde noch da, vor allem hier Leslie Headland hätte ja wirklich, das ist ja eine Szene, ist ja sehr einfach zu schneiden, weil danach auch nichts mehr kommt. Die hätte einfach ein paar Sekunden früher. Aber es ist halt, dadurch, dass sie es länger lässt, die hat das gesehen und hat sich gedacht, weißt du was, ich lasse das drin für so ein paar Sekunden wieder Sonne. In diesem Film. Alle sind gerade mies zueinander und weißt du was, Isla lacht, lasse ich drin. Das ist meine Erklärung.
Ja, könnte auf jeden Fall sein. Und wie gesagt, weil du gerade, oder das passt zu meinem Argument von wegen, es ist so gut geschrieben, dass es selbst für die Darstellerin lustig ist. Eine Performance aus einem relativ aktuellen Film, die ich in der Fortsetzung sogar noch besser finde, also die Performance, hat jemanden am Set von Sonic the Hedgehog derart zum sich kaputtlachen gebracht, dass es dieses Corpsing sogar an mehreren Stellen im Film gibt. Denn offenbar ist der Darsteller von Agent Stone einfach überhaupt nicht damit klargekommen, wie Jim Carrey Dr. Robotnik verkörpert. Und das kann ich halt total nachvollziehen, weil ich bin jetzt selber, zumindest in Teil 1, nicht ganz warm geworden mit Jim Carreys Performance, was aber auch einfach daran liegt, dass ich mich schnell peinlich berührt fühle, wenn jemand so extrem exaltiert irgendwie spielt und sehr albern wird. Das ist bei mir ein sehr schmaler Grat, das wird mir schnell zu viel und dann auch unangenehm. Ich finde, in Teil 2 hat er es tatsächlich geschafft, das genau mit dem richtigen Maß zu spielen, dass ich es witzig finde und eben nicht nervig. Und in Teil 1 war es mir eben hin und wieder nochmal unangenehm, aber wie gesagt, der Agent Stone Darsteller, der hat sich mehrmals während des Films wirklich sichtbar im Hintergrund zusammenreißen müssen, dass er nicht in schallendes Gelächter ausbricht. Und man muss da ja wiederum sagen, wenn du so empfänglich bist dafür, was ein anderer Darsteller gerade macht in Sachen Humor, wie schwer muss das sein, mit dem einfach einen kompletten Film zu drehen?
Oder lustig, wenn man Fan ist.
Das ist wahr.
Ja. Schwer, sich zusammenzureißen, das passiert auch ab und zu bei Star Wars. Mhm. Und es gibt einige Corpsings. Ich glaube, einerseits vielleicht ist es wirklich schwer, sich bei Star Wars zusammenzureißen. Andererseits, vielleicht sind wir hier wirklich halt in der Kategorie, man hat es ursprünglich nicht gefunden, aber wenn man einen Film 100-mal schaut, dann sind irgendwann, ne, ist alles an Ablenkung weg und vielleicht würde man in anderen Filmen auch jede Menge Corpsing finden, aber das wird nicht ganz so religiös geschaut und Leute können einen da nicht darauf hinweisen. Mhm. Und ich habe mir zwei rausgeschrieben, wobei ich weiß, einen dieser Fälle kennst du auch. Teilen wir uns die auf? Wie machen wir das?
Mach ruhig beide. Ich okay. weiß spontan tatsächlich ja. nicht ganz, wovon.
Einmal in Episode 3, wenn Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi davon spricht, dass er halt diese Überwachungsaufnahmen gesehen haben, die zeigen, wie sein Schützling Anakin Skywalker Kinder tötet. Aber es ist halt Star Wars und George Lucas hat seine eigenen Vokabeln und es sind deswegen Jünglinge. Und Ewan McGregor hat diesen dramatischen Monolog, den er halt so erst in Richtung Natalie Portman spricht, aber dann eher so in Richtung Kamera, weil sich halt erschrocken abwendet und dann halt man sieht, wie bevor dann halt Killing Younglings im Text vorkommt, so dieses Ewan McGregor nimmt, atmet kurz ein, versteckt so die, haucht so raus Killing Younglings und versteckt sofort den Mund hinter der Hand, weil du sagst, ich hab's durchgeschafft. Und deswegen, Obi-Wan ist einfach so schockiert, dass er halt nicht weiterreden kann und deswegen dieses macht. Aber es ist so eindeutig, erst recht durch dieses zitternde Einatmen vor Killing Younglings und wie so die Augen kurz kurz aufblitzen, bevor dann wieder dieses trübe. Das ist gerade traurig. Es ist eindeutig, Ewan McGregor kann die Phrase Killing Younglings nicht dramatisch sagen und er versucht irgendwie den Take zu retten. Und ja, es macht die Atmosphäre der Szene irgendwie ein bisschen kaputt. Aber für mich macht es den Film insgesamt nicht kaputt, weil ich einfach nur sitze und denke, weißt du was, Ewan, du hast es versucht.
Und irgendwie kann man es ja ihm auch nicht ganz verübeln bei so einem Begriff, würde ich behaupten, dass er da nicht an sich halten kann.
Ja. Und vor allem, wir wissen ja, Ewan McGregor ist voll Fan und deswegen, ich meine, es gab ja auch bei seinen Star Wars Auftritt immer das Problem, dass George Lucas ihm ja regelmäßig sagen musste, du musst nicht dieses Geräusch selber machen, wenn du mit dem Lichtschwert spielst, weil das packen wir in der Postproduktion rein. Da, wenn Ewan McGregor, Star Wars begeistertes Spielkind, über Killing Younglings stolpert und das schon, ich finde, wenn man die Szene im Kontext sieht, hat das gut genug gerettet, dass man das denken könnte, Obi-Wan ist einfach gerade nur schockiert. Aber wenn man die Szene losgelöst vom Film sieht und da nicht in der Stimmung der Story drin ist, kommt das raus und weiß nicht, ich find's charmant. Ist genauso wie in Das Imperium schlägt zurück, wenn Lando Leia anbaggert und Han knochentrocken halt, wie ein Harrison Ford sein kann, ihn so ein bisschen in die Schranken verweist. Und im Hintergrund sieht man dann halt Carrie Fisher so, weil es gerade jetzt nicht unbedingt eine ernste Szene ist, aber das ist jetzt keine Situation, wo Prinzessin Leia über den Spruch von Han lachen würde. Und das wäre so nochmal so, okay, lass die beiden hier mal so ihr vermeintliches Gebiet markieren. Ich schaue einfach unbeeindruckt zu. Das wäre Leias Reaktion. Aber Carrie Fisher fängt wirklich an so kurz zu grinsen und fängt sich wieder. Und Carrie Fisher selbst hat gesagt, ja, das war ein schwerer Drehtag, denn in der Nachbarschaft hat Monty Python gerade Lebendes Brian gedreht. Und Eric Idle hat uns gestern Nacht alle auf eine Runde Drinks eingeladen. Und ich hatte noch ein bisschen Restalkohol im Blut und dadurch war es noch schwerer, ernst zu bleiben. Oh, sie ist im Film geblieben.
Das finde ich nett.
Und somit ist Monty Python für noch ein Corpsing hier schuld. Lebendes Brian ist ja sowieso voll mit Corpsing. Ist ja eins der legendärsten Beispiele, halt in der Schwanzus Longus, beziehungsweise Dicus Longus Szene. Unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Aussagen. Entweder wurde denen gesagt, das ist ein ernster Film und die waren schockiert, wie albern die Dialoge sind. Andere Monty Pythons behaupten, nee, die wussten, wir sind in einer Komödie, aber wir haben die gedroht, wenn die lachen, werden sie gefeuert und nicht bezahlt. Wir haben diese Drohung bewusst gemacht, um die unter Druck zu setzen, damit die lachen, obwohl die nicht lachen sollten, damit es albern aussieht, weil das halt zu uns passt. Aber ja, quasi das Leben des Brian Chaos ist in das Star Wars-Universum rübergesifft. Und das finde ich faszinierend.
Ja, irgendwie schon, das stimmt. Ich habe jetzt tatsächlich nur noch eine, so mit meine Liebste, die ich mir mit Absicht bis zum Schluss auf gehoben habe. Ich weiß nicht, wie viele du noch hast, damit wir es ein bisschen, weil wenn du jetzt sagst, du hast noch 10, dann würde ich nicht jetzt kommen.
Ich habe noch ein paar, aber ich kann ja ein paar rauskürzen, weil die Sache ist ja die, wir können eh nicht alle Corpsings der Welt, aber ich nehme jetzt einfach ein paar Beispiele, die vielleicht dann weniger runterrattern sind, sondern dass wir da dennoch einen Dialog aufrechterhalten können. Wir haben ja jetzt vergleichsweise moderne Beispiele, aber es gibt halt auch im klassischen Hollywood einen Fall selbst, und da, ich glaube, da kommen wir nochmal so zu der unterliegenden Aussage nochmal zurück. So, Leute, nur weil etwas nach Lehrbuch ein Filmfehler wäre, heißt es nicht, dass der Film einen Fehler hat. Citizen Kane. Ich glaube, da soll, ne? Jeder, der was auf sich hält, ist sich einig, ja, den Film respektieren wir, wenn nicht sogar lieben. Und selbst in Citizen Kane passiert sowas. Denn Joseph Cotten, da sind wir auch wieder bei Alkohol. Bei Leben des Brian war es nach Drehschluss und hat dann Star Wars infiziert. Und Citizen Kane, da ist es in der Szene, Joseph Cottons Figur sollte betrunken sein in einer Szene. Weil er halt nicht betrunken zum Set erscheinen wollte, hat er sich stattdessen gesagt, ja, ich will ja schon glaubwürdig betrunken spielen. Was könnte ich machen? Ich bleib 24 Stunden am Stück wach. Dann bin ich auch ein bisschen benommen. Ich kann eigentlich nicht gut lange wach bleiben. Und er sollte eigentlich Film Criticism, also das Problem in der Synchro hat man es drüber synchronisiert. Film Criticism sollte er sagen. Stattdessen sagt er Film Criticism. Und neben ihm steht Orson Welles und grinst. Obwohl das eigentlich gerade eine ernste Szene ist. Aber dieser Versprecher ist so albern, aber halt glaubwürdig. Weil, ja, Besoffener verspricht sich. Das ist halt so ein Motto, weißt du was? Ja, dann ist das halt so ein Hauch Realität in der Szene, die ich nicht vorhergesehen hatte. Weil wenn im realen Leben kann auch eine Szene gerade ernst sein. Wenn jemand sich richtig albern verspricht, kann es passieren, dass man für ein paar Sekunden lustig ist. Und dann sich wieder fängt. Und daher ist der Take halt auch im Film geblieben, weil so nochmal, hey, das war aus Versehen besser als gedacht.
Das ist ja generell immer sowas, was eigentlich viel häufiger in Filmen vorkommen müsste. Da müssen wir eigentlich mal eine Folge drüber machen, dass man Dinge, dass es gewisse Dinge, die in der Realität passieren, dass die im Film einfach nicht stattfinden. Du kennst ja meine Beschwerde darüber, dass es kaum einen Film gibt, in dem mehrere Figuren den gleichen Namen haben. Obwohl das bei so klassischen Namen, keine Ahnung, irgendwie im Deutschen Andreas oder Michael oder Stefan, obwohl das total realistisch wäre, wenn man in einem Film mehrere Leute mit demselben Namen hat. So. Oder auch, dass Leute sich verhaspeln, dass Leute sich vernuscheln, dass Leute, das ist mir zum Beispiel in JGA sehr positiv aufgefallen, da kommt der Begriff zumindestens vor. Das ist, finde ich, eine Unart in der deutschen Sprache, die ich meinem Freund schon im wahrsten Sinne des Wortes ausgeprügelt habe an dieser Stelle. Nein, ausgeprügelt, nicht im...
Ui, heute ist aber wirklich eine gewalttätige Ausgabe.
Ja, irgendwie schon. Nein, es hat halt wirklich... Es gibt zwei Leute, einmal mein Freund und einmal meine beste Freundin, den habe ich die Unart zumindest zu sagen wirklich wegtrainiert. Die wissen genau, wenn sie das in meiner Gegenwart nochmal sagen, gibt's richtig Ärger. In JGA sagt eine Figur den Begriff zumindest. Und da habe ich mich im ersten Moment auch total drüber aufgeregt, aber im nächsten Moment dachte ich so, hey, ja, natürlich es macht total Sinn, dass diese fälschlicherweise verwandte Grammatik an diesem Punkt, dass die auch mal in einem Film vorkommt. Genauso wie ich es nicht schlimm fände, wenn jemand in keinster Weise sagt. Also im realen Leben finde ich das schlimm, aber ich fände es nicht schlimm, wenn es im Film jemand sagt. Und so ist es ja im Grunde auch, also da gehört Corpsing ja fast in gewissen Parts dazu, dass man einfach einkalkuliert, dass Figuren, die ja, wir wünschen uns Figuren immer realistisch und menschlich und nahbar. Und durch solche Momente werden sie es ja teilweise erst.
Ja, sehe ich auch so. Also deswegen stört mich auch in Synchronisation Sinn machen nicht. Weil Sinn machen statt Sinn ergeben ist mittlerweile in der deutschen Sprache so weit verbreitet.
Ja, stimmt. Das sag sogar ich. Ja.
Es ist schon unrealistisch, wenn Figuren sich sehr lang unterhalten und immer perfekte Grammatik dabei rauskommt.
Ja, genau, das meine ich ja. Stimmt, Sinn machen sag ich tatsächlich auch, obwohl es falsch ist. Ich versuche mir ja gerade, aber ich glaube, ich in... vor einigen Ausgaben schon mal erzählt. Ich versuche mir ja gerade das Füllwort wo abzugewöhnen. Da, wo das steht. In dem Buch, wo das steht. In dem Buch, in dem das steht. Das versuche ich mir gerade abzugewöhnen. Ja. Und es fällt mir in anderen Podcasts extrem auf. Ich korrigiere das im Kopf dann immer und mach das wo im Kopf weg. Nur mal so. Also wenn wo in einem Satz...
Pflanzt den Leuten nicht gerade das Saatkorn ins Hirn, bei Podcasts mitzudenken. Wobei mitdenken schon, aber nicht auch noch mitkorrigieren.
Das stimmt.
Wenn es um Phrasen und Angewohnheiten geht in gesprochener Sprache.
Denn ja, ja, ich weiß.
Wenn ihr saubere Sprache wollt, dann lest eher Artikel, statt Leuten zuzuhören, wie sie miteinander reden.
Das ist wahr. Ich schaufel mir mein eigenes Internetgrab.
Ja. Wer tut das nicht?
Soll ich dann jetzt direkt mit meinem letzten weitermachen?
Da wir es ja, da wir gerade den Dreh raus haben, dass ich meine Beispiele, ich nehme jetzt nicht alle, die ich noch hatte, aber wir haben ja gerade den Dreh raus, dass ich was sage und wir das dann zusammen kommentieren, dann heben wir uns deinen als Schluss vor.
Okay.
Für den Schluss auf. Da sind wir schon beim Mitkorrigieren. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe mir auch Beispiele rausgesucht. Da ist das nicht dieses offensichtliche, ich lache in einer Szene, in der ich nicht lachen sollte. Oder wie halt gerade Filmkritizismus, ich verspreche mich. Sondern so ein bisschen, ist ein bisschen schwerer, den Finger drauf zu legen. Und es ist seltsam, dafür, dass ich den Film ja gar nicht mal wirklich mag, kommt er bei Film gedacht sehr oft als Thema dran, Black Widow.
Okay.
Denn ich finde, ich bin überzeugt davon, dass es eine Szene gibt, wo Scarlett Johansson vergessen hat, Natascha Romanoff zu spielen, sondern sie ist gerade Scarlett Johansson, die sich was von der Seele redet, was zufälligerweise halt im Drehbuch steht und eigentlich Natascha sollte das sagen. Daher, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, vielleicht Spoilerwarnung, weil es gerade so in Richtung letztes Drittel geht, wenn nämlich Natascha sich mit der von Ray Winstone gespielten Schurkenfigur trifft in seinem Büro. Und wir haben ja schon in der Black Widow-Folge drüber gesprochen, dass die Figur von Ray Winstone sehr stark an Harvey Weinstein angelehnt ist. Und dann gibt's ja diese ganzen Konflikt hier, der unförmige, schlecht rasierte Mann in diesem Büro im ästhetischen Stil eines 70er-Jahre-Pornobosses, der sich daran aufgeilt, dass die Frauen ihm mehr gehorchen und die, die ihm nicht mehr gehorchen wollen, die werden halt eingeschüchtert durch seine Macht und die ganzen Frauen, die ihm gehorchen, weil er mächtig ist. Mhm. Und Natascha kämpft ja nicht gegen ihn, sondern sie versucht ihn auszutricksen und liest ihm deswegen auch lange Zeit erstmal die Leviten. Weil sie hofft, dass es dann zu der Situation kommt, die sie ausnutzen kann, damit sie ihn übertricksen kann. Deswegen versuche ich jetzt so ein bisschen rumzureden, damit ich, wer jetzt immer noch drin ist, obwohl man den Film vielleicht noch nachholen wollte, vielleicht nicht alles vorwegkaue. Aber jedenfalls, wir haben ja Natascha Romanoff in genug Filmen gesehen, dass ich finde, wir kennen ihren Gestus, ihre Stimme, wie sie, ihre Mimik, wie diese Figur tickt. Und wir kennen auch Scarlett Johansson als Mensch gut genug, als Medienmensch, nicht wortwörtlich, ist nicht ein Buddy, der jede Woche zum Trinken vorbeikommt. Wir haben genug Scarlett Johansson als Scarlett Johansson in Interviews gesehen und auf Events und sowas alles, dass man ja Scarlett Johansson Stimme, Mimik, Gestik und sonst was kennt. Und ich würde schon sagen, dass das Scarlett Johansson, wenn sie etwas erzählt, anders mit dem Gesicht umgeht, als wenn sie Natascha Romanoff ist. Und während sich Natascha in Rage redet gegenüber diesem MeToo-Monster, verschwindet auf einmal für wirklich ein gutes Stück dieses Monologs Natascha. Auf einmal ist das Scarlett Johansons Gestus, ihre Körperhaltung. Und sie schimpft über diese widerlichen Männer, die sich einbilden, wie ihre Macht ist. Und das ist mir nämlich aufgefallen, als ich den Film ja dann zum zweiten Mal geschaut habe, zum Überprüfen unserer These, dass da wirklich Anspielungen auf Harvey Weinstein drin sind. Und ich denke mir, wow, da ist gerade, Scarlett Johansson war ja auch als Produzentin mit betätigt und sie hat ja auch bestätigt, dass dieses ganze MeToo-Thema für sie und die anderen Leute, die den Film gemacht hat, im Hinterkopf war. Und ich denke mir, wahrscheinlich ist deswegen dieser Take dann auch im Film gelandet. Das war halt der Take, wo sie am überzeugendsten quasi den Mittelfinger auf die Männer rausgestreckt hat, die Scheiße bauen in Hollywood. Und es ist deswegen der überzeugendste Take, weil sie hat dann nicht mehr Natascha, die halt ihre Art hat, irgendwie versucht, dem Kerl die Leviten zu lesen, sondern es war halt auf einmal Scarlett Johansson, die sich den Frust von der Seele geredet hat.
Jetzt hört man bei der heraus, und ich würde da absolut mitgehen, dass das die Szene ja besser macht, weil sie sie intensiver bzw. glaubwürdiger und ja lebendiger fast noch macht, wenn man merkt, dass das, was Scarlett Johansson da macht, auch ihr persönliches Anliegen ist. Aber wie würdest du denn Leuten antworten, die sagen, ja, aber in dem Moment fällt sie ja aus ihrer Rolle und das ist ja dann in dem Moment kein Schauspiel mehr. Das ist ja generell auch, da das fällt jetzt ein bisschen vom Corpsing weg, Aber zum Beispiel haben ja auch viele Leute kritisiert, dass Leonardo DiCaprio für The Revenant den Oscar gewonnen hat, weil er ja im Grunde gar nicht gespielt hat, sondern ihm war ja wirklich kalt und er hatte wirklich Schmerzen im ganzen Körper. Wie würdest du denn, um mal hier sinnbildlich beim Leo-Beispiel zu bleiben, was ist schwieriger, kalt zu spielen oder zu spielen, während einem kalt ist?
Es ist beides schwer aus anderen Gründen, weil sich diesen Temperaturen auszusetzen und dann immer noch halt den Text abliefern, überzeugen, was alles ist schwer. Also erst recht, ich bin ja ein Sommermensch. Also wenn ich mir vorstelle, in der Kälte rumzulaufen, die Leonardo DiCaprio da erduldet hat in Revenant, ist eine große Leistung. Aber es ist natürlich auch eine Riesenleistung, überzeugend zu spielen, dass etwas ist, was nicht ist. Und ich glaube, dass da diese Diskrepanz, ich habe schon gemerkt, dass es gibt diese Revenant-Diskussion im englischen Sprachraum und im deutschen. Aber ich habe das Gefühl, im deutschen Sprachraum war der ein bisschen energischer. Und das könnte daran liegen, wir sagen ja Schauspiel. Und im Englischen ist es Acting. Und das ein Act kann ja auch quasi ein Zirkus-Act, die springen ja wirklich aus 200 übertrieben, aus 20 Metern Höhe auf ein Trampolin oder sowas. Das ist auch ein Act. Und daher, Leonardo DiCaprio hat den Oscar dafür bekommen, dass er den Act hatte. Ich bin in die Kälte gegangen und habe überlebt. Und Scarlett Johansson hat den Act vollzogen. Ich sag jetzt mal den ekligen Männern da draußen, wie eklig die sind. Und es ist ja so subtil, weil ich hab jetzt nirgendwo gefunden, dass Leute sagen, Scarlett Johansson hat noch nie so schlecht gespielt wie in Black Widow, weil sie aus der Rolle fällt. Es ist halt so subtil, dass man, wenn man drauf achtet, merkt, oh, das ist gerade echt geworden. Das geht ihr gerade wirklich an die Nieren. Und da muss ich sagen, es stärkt die Szene und es ist nicht so ein starker Bruch, dass sie halt jetzt plötzlich, keine Ahnung, ganz anders klingt, dass sie jetzt irgendwie alles, was Natascha ausmacht, ablegt. Sondern es ist halt einfach so ein quasi ein Seelenstriptease vor Kamera. Und daher sehe ich keinen Grund, das zu kritisieren.
Ja, nee, ich auch nicht. Hat mich nur interessiert. Also ich werde auf jeden Fall bei dir.
Ja. Und so einen ähnlichen, in viel weniger dramatisch, habe ich gefunden in Zombies 2. Also Z-O- und so weiter. Also auch bekannt als Zombies 2, das Musical. Den Disney Channel Original Film. Weil im großen Schluss-Musical-Segment, wenn alle fröhlich tanzen, ist die Hauptdarstellerin McDonnelly und die Figur, die sie spielt, Addison, die ist eigentlich so ein schüchternes, verspieltes Cheerleader-Girl. Sie ist halt wirklich so, die wirkt freundlich und sehr Disney-Channelig sozusagen. So dieses, ach ja, kommt aus gut gebildeten Haushalt, will aber für mehr Toleranz einstehen und so. Also so diese Attitüde. McDonnelly, die Darstellerin hingegen, ist jetzt musikalisch ein bisschen weiter weg vom Disney-Channel. Die ist eher halt so, die hätte Street Cred. Die macht, wenn sie nicht für Disney Musik macht, eher Rhythm Blues, Hip-Hop Einflüsse, so das als ein bisschen lässiger, ja? Und in der Schlusschoreografie oder nicht in der Schlusschoreografie, aber Teil der Choreografie des Schlusssongs ist, dass alle Figuren halt einmal kurz ein paar Hip-Hop Moves machen. Und es fängt an, dass sie diese Hip-Hop-Moves auch wirklich macht, quasi in der Rolle Addison. So, ja, jetzt mache ich mal so ein bisschen Hip-Hop, weil das ist ja modern. Und dann kommen irgendwann so 3-4 Moves, da legt sie sich ein bisschen zu sehr ins Zeug. Und da ist sie einfach nur kurz McDonald, die sich freut, yeah, das sind die Moves, die ich mag, quasi. Und erstens, damit einem das auffällt, muss man halt diesen Song so oft, diese Szene so oft sehen, dass man wirklich so quasi den Leuten in die Augen schaut und wie sehr legst du dich rein in diese Bewegung, wie sehr legst du dich in die anderen Bewegungen rein, wo ist die ironische Distanz, da macht Addison, haha, ist ja Hip-Hop versus McDonald, yeah. Und man muss halt auch noch wissen, dass die Darstellerin der Musik mehr zugeneigt ist als ihre Figur. Das heißt, man muss eigentlich genau ich sein. Dieser eine Freak merkt, dass das kein Schauspiel mehr ist und dass sie sich einfach gerade der Mensch am Set freut, diese Moves zu machen, statt die Figur in einem Musical macht diese Moves, weil sie machen würde. Und ja, das ist absolutes Corpsing. Sowas von Rolle für 3-4 Takte aus dem Fenster geschmissen und sich einfach nur des Lebens erfreut. Und weißt was? Hey, es ist die frohe Schlussnummer in einem Disney Channel Original Movie, der eben mit Illusionsbrüchen spielt. Also nein, kein Filmfehler, weil du machst die Logik des Films kaputt, sondern hey, es ist noch ein weiteres Stück Gewürz im Film Zombies 2.
Eine sehr schöne Entdeckung.
Ja.
Vielleicht ist das ja so, vielleicht ist das ja quasi der finale Anreiz einiger Leute, sich den Film mal anzugucken.
Ja, finde ich auch. So, dann einfach, um zum Finale hinzukommen. Es gibt manchmal wirklich Fälle, wo Corpsing den Film beeinflusst. Ich habe noch eins, wir sind ja eh schon drüber und du hast keine Beispiele mehr. Das hebe ich mir einfach mal für ein anderes Mal auf. Daher einfach mal kurz Shoutout nochmal. Ich habe den Film ja schon mal empfohlen. Leoparden küsst man nicht. Da gehe ich dann mal in Ruhe in einer anderen Ausgabe drauf ein. Aber kehren wir zurück zu einem anderen Control-Freak. Wir waren ja anfangs bei Hitchcock. Kommen wir zu einem, der, glaube ich, in Sachen Control-Freak noch mal weit über ihm steht. Stanley Kubrick. Ausgerechnet Stanley Kubrick hat ja bei Dr. Seltsam Teile der Planung quasi an Peter Sellers abgegeben, nach dem Motto, hier, improvisier. Und das Improvisieren fand er so lustig, dass es wirklich dann Szenen gab, wo Kubrick quasi ans Set gegangen ist, wusste, okay, heute ist ein Tag, wo Peter Sellers viel improvisieren wird. Ich sorge schon mal dafür, dass die Kameras an der Stelle sind, wo sie sein sollen. Und ich gehe jetzt nach ganz weit hinten im Raum, damit man mein Lachen nicht hört. Also da sieht man schon, eigentlich für Kubrick ja sehr untypisch. Und es gibt ja eine Szene, da werden wir wieder so nach dem Motto gerettet. Peter Sellers, obwohl seine Figur im Rollstuhl sitzt, springt ja einmal auf, macht dieses, mein Führer! Und springt auf aus dem Rollstuhl. Aber im Sekundenbruchteil improvisiert er außerdem noch hinterher, ich kann laufen. So mit Szene gerettet und da der Film eh durchgeknallt ist, oh, ja gut, der Kerl im Rollstuhl brüllt erst mein Führer und dann läuft er. Okay, warum nicht? Überhaupt nicht geplant, aber was eigentlich auch noch geplant war, der Film endet dann ja ziemlich abrupt, was auch zum Film passt, alles in Ordnung, aber wenn man weiß, was eigentlich geplant war, eine Tortenschlacht, aber entgegen der filmischen Tradition nicht mit haha, Tortenschlacht, sondern alle sollten quasi wirklich so spielen, als wäre das der Ernst ihres Lebens, richtig ernste, strenge, stoische Gesichter bei der Tortenschlacht und hat vielleicht 2 Torten gedauert, bis alle nur noch rumgealbert haben und man hatte nicht die Ressourcen, um das Set nochmal komplett aufzuräumen und nochmal neu zu drehen. Und weil Stanley Kubrick aber nicht die alberne Tortenschlacht in seinem Film haben wollte, musste das Ende umgeschrieben werden. Aber da ist das Corpsing nicht im Film gelandet, aber das Unernstbleiben am Film hat den Film umgeschrieben.
Okay, ich habe das bei den Recherchen beides, oder ich hab die Fälle gelesen, aber ich kannte die Filme nicht, deshalb wollte ich jetzt nicht so tun, als hätte ich jetzt hier was Großartiges gefunden. Aber ja,
dann,
das wollte ich nur sagen.
Kommen wir doch zu deinem großen Lieblingscorpsing.
Ja, und ich finde das wirklich so faszinierend, weil das Corpsing selber eine Figur betrifft, die, bei der man halt merkt, gut, in dem Moment, wo sie es merkt, versucht sie quasi das Corpsing und ihre Figur eins werden zu lassen. Und das finde ich so charmant, denn es geht um eine Szene in Anchorman 2. Hast du eine Idee, welche ich meine?
Da wird so viel rumgekichert.
Ja, es gibt eine Szene, in der Ron Burgundy und seine Frau, ich weiß nicht, die sind verheiratet, die sind nicht einfach nur liiert, die sind, glaube ich, im zweiten Teil verheiratet. Veronica Corningstone, gespielt von Christina Applegate, wo die beiden eine Nachrichtensendung moderieren und beide wärmen, oder insbesondere Ron Burgundy wärmt sich im Vorfeld auf, indem er sehr merkwürdige Geräusche von sich gibt, schreit, quiekt. Und Veronica sitzt halt daneben und ist wirklich, kann kaum an sich halten und muss lachen und muss grinsen. Und dann fängt sie halt an, mit ihrer Hand Bewegung zu machen, als würde ihr Aufwärmen vor der Nachrichtensendung daraus bestehen, dass sie sich irgendwie so das Kinn und die untere Gesichtspartie so zurechtbiegt und so massiert. Und das war aber in Wirklichkeit gar nicht geplant. Eigentlich sollte die ganz normal da sitzen und warten, bis ihr Co-Moderator fertig ist mit dem Geschreie. Aber sie wusste sich halt nicht anders zu helfen und hat sich dann auch mehr oder weniger ein Aufwärmprogramm aus dem Ärmel gezogen, weil sie so versucht hat, was ja aber letzten Endes nicht gelogen ist, irgendwie das Lachen über ihren Kollegen da zu verschleiern. Ist ihr nicht gelungen, aber wenn man sich anguckt, es passt, dass die Figur Veronica Corningstone, dass die in dem Moment so agiert, wie sie agiert. Und daher finde ich, das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Moment.
Ja, ich glaube, da hat man auch noch die Ausrede. Es ist im Anchorman-Universum, da ist
eben, es ist von der Albernheit, würde ich sagen, ungefähr vergleichbar mit der Stimmung am Set von Das Leben des Brian.
Ja. Schön. Haben wir doch ein paar hübsche Corpsing-Beispiele gefunden. Ich würde sagen, Punkt 1, wenn ihr die Leoparden-Küsst-man-nicht-Geschichte hören wollt, schreibt uns das auf Twitter und Co., damit wir wissen, ihr habt zugehört und wir haben Neugier geschafft. Und generell, teilt auch mit uns ein paar Fälle von aus der Rolle gefallen, die euch gefallen. Vielleicht auch welche, die euch den Film vermiest haben. Und wie können Leute das machen, Antje?
Im besten Fall über Twitter und Instagram, über die offiziellen Filmgedacht-Accounts. Wir heißen jeweils Filmgedacht. Übrigens auch bei Letterboxd, wo Sydney sehr fleißig jede Folge um die Filme archiviert, über die wir in den jeweiligen Folgen reden. Oder uns direkt kann man auch anschreiben. Ich heiße auf allen Plattformen Antje Wessels und du heißt bei Twitter Sir Donnerwald und bei Instagram Sydney Schering.
Genau.
Alles sehr simpel.
Genau. Wir werden, haben wir ja jetzt schon angedeutet, ein paar Videobeispiele bei Twitter teilen und bedanken uns bei Fred Carpet.
Eben. Und im Vorfeld auch schon mal bei euch einmal fürs Zuhören. Und wenn ihr denn mal Bock habt, lasst uns doch eine Bewertung bei Spotify in Form von Sternen oder Punkten da. Ich weiß gerade nicht, was da gerade angesagt ist. Aber im besten Fall schreibt ihr uns einfach mal eine Rezension bei Apple Podcasts, so heißt das Ganze. Denn das würde uns sehr helfen, dass wir noch ein wenig bekannter werden. Aber ansonsten bedanken wir uns an dieser Stelle einmal für 11.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Das freut uns sehr, dass so viele Leute ja Interesse daran haben, uns zuzuhören, wie wir über Filme reden. Das ist cool, nicht wahr?
Dankeschön.
Dann macht es gut. Viel Spaß beim Corpsing-Besuche und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.